Das Lokalmagazin live am Montagvormittag, zu Gast Susanne Schmidt vom Kinder- und Jugendtheater des LTT. Wir haben demnächst ein weiteres Stück in der Premiere am 7. Dezember. Ist noch eine Weile hin ja eigentlich, aber ihr seid bestimmt schon relativ weit und in der entscheidenden Phase angelangt. Worum geht's bei Mein Jahr in Tralalabad?
Ja, wir sind in der Tat in der entscheidenden Phase angelangt. Bei uns beginnen jetzt heute die sogenannten Endproben. Das heißt, heute Abend wird die Produktion das allererste Mal im Original-Theaterraum proben. Bisher waren sie auf der Probebühne und heute Abend ziehen sie um in die Werkstatt. Und dann wird's ernst. Also ab da wird immer mehr und mehr Original sein und ab dann wird wirklich, dann kommt Licht dazu, dann kommt Ton dazu, dann wird es wirklich richtig ein Theaterstück.
Bisher ist es alles noch so, was ist das für ein Gefühl, Probebühne, das sind dann nur einzelne Szenen, keine Kostüme, kein...
Also man hat schon ein angedeutetes Bühnenbild. In dem Fall haben wir, was den Bühnenraum angeht, sogar relativ viel schon original, aber es ist viel enger als die eigentliche Bühne. Die Kostüme sind Probenkostüme, man hat gar kein Licht, also natürlich ist es hell, aber man hat kein Theaterlicht. Und ich finde, alles das macht immer sehr viel aus und es macht wirklich immer nochmal einen sehr entscheidenden Schritt, wenn dann es richtig ins Theater geht und man sich nicht mehr so viel dazu denken muss oder immer wieder beim Proben merkt, ja, das hakt hier, aber das liegt auch daran, weil in Wirklichkeit würdest du viel, viel länger gehen und dann wäre das so und dann wäre das im Timing wieder anders und dann müsste es eigentlich stimmen. Und dann kommt immer der berühmte Satz, ja, das überprüfen wir alles auf der Bühne. Und das fangen wir jetzt an.
Und wenn es dann auf der Bühne trotzdem noch hakt?
Dann muss man halt was ändern. Dann muss man nochmal richtig ran. Dann gilt die Ausrede nicht mehr, dass das ja nur daran liegt, dass sich das auf der Probebühne nicht richtig simulieren lässt.
Kann passieren? Auch, dass
klar,
man da nochmal...
Klar, dafür hat man ja nochmal 2 Wochen Zeit. Und da wird sich sicherlich vieles tun. Das ist eigentlich ein normaler Prozess, dass man eben da wirklich nochmal alles überprüft. Und ja, eben gegebenenfalls auch ändert. Wir sind allerdings relativ weit mit dieser Produktion. Also wir haben jetzt schon zwei Proben mit Kindern. Ich habe gerade erzählt, dass wir das immer wieder versuchen. Haben auch schon mehrere komplette Durchläufe durchs ganze Stück gemacht. Also da sind wir recht gut im Timing. Insofern haben wir jetzt wirklich auch die Zeit, da 2 Wochen lang das Feintuning zu machen.
Worum geht's bei Mein Jahr in Tralalabad?
Es ist die Geschichte eines Mädchens, Emilia, die mit ihren Eltern für ein Jahr ins Ausland gehen wird. Irgendwohin sehr, sehr weit weg, viel weiter weg, als sie bisher war und eben auch viel länger als so ein normaler Urlaub, nämlich eben für mindestens ein Jahr. Und Emilia freut sich eigentlich darauf und erzählt ihren besten Freunden, Linus und Renzo, davon, dass sie weggehen wird und die beiden Jungs reagieren recht unterschiedlich. Linus ist vor allem traurig, dass sie weggehen will, dass sie weggehen wird und will sie lieber hier behalten und fängt deswegen an, ja, Angst zu machen vor dem, was sie da vielleicht alles erwarten könnte, denn es ist immerhin ein sehr fremdes, fernes Land und da drohen natürlich eine Menge Gefahren und Linus guckt im Fernsehen immer so Sendungen über so Nachbarländer und so und der kennt sich da gut aus und der hat ein großes Repertoire an Gefahren, die er Emilia da möglichst plastisch auf die er sie hinweisen möchte. Und Renzo wiederum versteht das mehr, dass Emilia mitgehen wird, aber auch er versucht diese Reise zu verhindern, weil er selber erlebt bei seiner Mutter und seinen Großeltern und vermisst sehr seinen Vater, der in Italien lebt und hätte gerne mal beide Eltern und schlägt Emilia deswegen einen Tausch vor, dass er an ihrer Stelle mit ihren beiden Eltern weggehen könnte für das Jahr und sie könnte ja hierbleiben, wenn sie so gerne hierbleiben möchte. Sie müsste halt bei seinen Großeltern wohnen, aber die sind ja nett. Also das wäre ja vermutlich keine so große Schwierigkeit. Und deswegen hackt er ein Planhaus, wie er mit Emilia tauschen kann und sich ins Flugzeug schmuggeln kann, so dass Emilias Eltern das erst vor Ort merken, wenn es dann zu spät ist.
Also verschiedene Interessen prallen aufeinander.
Genau, verschiedene Interessen prallen aufeinander und Emilia erlebt ein Wechselbad der Gefühle von großer Vorfreude über große Angst, ob sie jetzt diese Reise dann auch wirklich antreten soll oder nicht. Es kommt erschwerend hinzu, dass sie mit ihren Eltern sich auch nicht immer so ganz grün ist, denn die Eltern kümmern sich nicht so wahnsinnig viel um ihre Tochter, die sind sehr schwer beschäftigt, die arbeiten beide wahnsinnig viel und wenn sie nicht arbeiten, dann telefonieren sie permanent und das ist ihnen alles immer irgendwie wichtiger, zumindest empfindet Emilia das so, als sich um Emilia zu kümmern und sie befürchtet, dass das in der Ferne nicht anders sein wird und dass sie da furchtbar alleine sein wird und realisiert natürlich auch immer mehr, wie wichtig ihre Freunde hier vor Ort sind und hat auch Angst davor, eben ohne Freunde so weit weg zu müssen und hadert eben immer wieder zwischen Vernunft und aber auch einer gewissen Abenteuerlust und einem sich anbahnenden Heimweh.
Geht das Stück noch bis zum Abschied oder ist es nur die Zeit bis zum Aufbruch?
Nee, es geht bis zum Abschied, bis dann wirklich das Flugzeug startet.
Aber man erlebt nicht, wie es ihr dann dort noch geht.
Das erlebt man nicht, aber man weiß, und das möchte ich jetzt ungern vorher erzählen, aber man weiß dann, mit welcher Einstellung sie fährt und wenn sie überhaupt selber fährt.
Welche Gefahren kriegt sie denn von ihren Freunden da besonders plastisch geschildert?
Oh, das ist sehr fies. Also ich muss anders anfangen. Emilias Eltern haben ihr eigentlich erzählt, wie das Land heißt, wo sie hinfahren, aber es war ein unglaublich komplizierter Name und Emilia hat es sich einfach nicht richtig gemerkt und will das aber vor ihren Freunden auch nicht zugeben und dann spinnen sie so ein bisschen rum und dadurch entsteht eben, dass sie nach Tralalabad fährt. Tralalabad ist die Hauptstadt von Movistan. Und sie wissen zwar alle, dass das nicht wirklich so stimmt, aber irgendwie sagt dann auch keiner mehr den richtigen Namen. Also es heißt dann einfach Tralalabad. Und in Tralalabad gibt es zum Beispiel sehr, 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 sehr scharfes Essen. Also Linus erklärt da auch zum Beispiel plastisch, dass das also zweimal wehtut, einmal oben und Tage später dann auch unten. Und auch das weiß er angeblich aus dem Fernsehen. Und dann zählt er die unmöglichsten Sachen auf, also Bananenbrei mit Nacktschnecken und Tapirrüsselsuppe und Flamingokeule und Madencocktail und also Gammelrochen. Es gibt irgendwie ganz, ganz, ganz viele eklige Sachen und Emilia ist noch relativ tapfer und ja, okay, aber probieren muss man, hat Papa gesagt, das ist so. Und natürlich fallen alle Feste aus, weil Weihnachten feiern die da nicht und Ostern auch nicht und Geburtstag auch nicht, weil die haben da ganz andere Kalender, da kommen unsere Tage und Monate gar nicht drin vor und das fällt alles aus und auch das erträgt Emilia noch einigermaßen und dann kommt Lino sozusagen zur ultimativen Waffe und sagt, ja, also eine Sache haben deine Eltern dir bestimmt nicht erzählt, nämlich die mit den Blutegeln. Die kommen da nämlich aus dem Wasserhahn und die sind halt noch ganz klein, man sieht die gar nicht, wenn die so in den Zahnputzbecher gehen dann und aus dem Zahnputzbecher dann in den Mund und dann werden die immer größer, saugen sich an der Zunge fest, die Zunge verschrumpelt, der Blutegel wird riesiger und riesiger und riesiger, bis er plötzlich irgendwann platzt und ist natürlich giftig und man stirbt daran dann und Linus stirbt, also die Regieanweisung ist sehr schön, da steht drin, Linus stirbt aufwendig und Henry Braun als Linus stirbt in der Tat aufwendig, das ist eine ganz, ganz tolle Szene und gibt eine Menge gefährliche Dinge in Tralalabad.
Und wie reagiert Emilia drauf? Nimmt sie das tapfer? Oder?
Sie bemüht sich darum, aber sie hat natürlich tatsächlich große Angst. Sie will da eben einfach wirklich nicht mehr hinfahren. Und spricht dann mit Renzo, der immerhin schon mal in Italien war, also sich so ein bisschen mit Ausland auskennt und Der erzählt eben von seiner Italienreise, vor der er auch große Angst hatte vorher, ob das alles gut wird und ob ihn nicht vielleicht die Mafia erschießt, wenn er nicht auf isst und ob es immer nur rohen Tintenfisch gibt und alle seine Sorgen, die er hatte, und erzählt aber, dass es eben gar nicht so war, sondern dass es sehr schön war und dass es viel besser war, als er sich das erwartet hätte, und schafft es also, Emilia wieder ein bisschen aufzubauen, und erklärt ja auch, dass sie natürlich Weihnachten sowieso immer feiern können, wo sie sind, und dass sowieso eigentlich immer ihr Papa der Weihnachtsmann war, und insofern, der ist ja dabei, also Geschenke wird es schon geben.
Wie das Böse und das nette Engelchen auf der Schulter flüstern die einen?
Ja, es schwankt so immer mal wieder, wer gerade das, welches Engelchen, welches Teufelchen ist. Also es ist wirklich ein Stück, was in der Gefühlsskala gut hin und her geht, zwischen hoch und tief, und es gibt auch immer wieder Streit eben zwischen den beiden Jungen, zwischen Emilia und den Freunden. Also es wird, finde ich, sehr breit gefächert, wirklich so eine Freundschaftsgeschichte erzählt, eben mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören, und das Thema Ausland, Fremde, Vorurteile auf eine sehr, sehr kindgemäße, spielerische Weise eben auch wirklich von allen Richtungen beleuchtet.
Also da wird nicht die Toleranzkeule ausgepackt dann?
Nein, so plump ist es nicht. Aber es ist natürlich, natürlich spricht vieles dafür, dass man erstmal einfach hinfährt und es sich anguckt.
Das ist ja eine Uraufführung, was ihr da jetzt habt. Extra für euch geschrieben worden?
Ja, extra für uns geschrieben worden. Wir haben Thilo Reffert, ein mittlerweile auch recht bekannter Theaterautor, der viele Kinder- und Jugendstücke geschrieben hat, bereits auch sehr, sehr viele, sehr erfolgreiche Hörspiele geschrieben hat. Und wir haben genau das berühmte Flasche leer, das frühere Solostück von Rupert Hausner, stammt von Thilo Reffert. Das hatten wir also viele, viele Jahre im Repertoire. Und haben dann vor 2 Jahren sein erstes Kinderbuch geschrieben, Nina und Paul. Das hat uns sehr, sehr gut gefallen, und wir haben ihn damals gebeten, also über den Verlag, wir haben uns gewünscht, dieses Kinderbuch fürs Theater adaptieren zu dürfen. Und der Verlag hat uns gesagt, ja, sie würden da gerne mit Thilo Reffert direkt drüber sprechen, vielleicht hätte er ja Lust, das selber zu machen, da er ja sehr viel, Theaterautor ist. Und es war tatsächlich so, er hatte große Lust dazu, und wir haben da schon dann zusammengearbeitet und durften unsere Wünsche, unsere Vorstellungen äußern, was uns hier daran reizt und was wir denn da gerne hätten. Und das war eine sehr angenehme und sehr produktive Zusammenarbeit. Das war also auch schon fast für uns geschrieben, aber es gab halt eben das Kinderbuch schon. Und aus dieser positiven Zusammenarbeit heraus kam der Wunsch, das noch intensiver zusammenzuarbeiten und eben jetzt wirklich richtig ein Auftragswerk, also ein neues Stück direkt für uns zu schreiben. Also der Thilo Reffert war ein paar Mal hier. Wir waren letztes Jahr zusammen in Mülheim, hat ja mit Nina und Paul den Mülheimer Kinderstückepreis gewonnen. Das heißt, er kennt unsere Schauspieler sehr gut und hat ihnen wirklich die Rollen auf den Leib geschrieben, und hat, was ich wirklich eine ganz, ganz große Qualität von Thilo Reffert finde, ist, dass er in der Lage ist, auch seinem Publikum, also den Kindern, sehr genau Dialoge abzuhören. Also er ist jemand, der es schafft, Dialoge zu schreiben auf der Bühne, die dann von Kindern, also wenn die Bühnenfiguren Kinder sind, für diese Figuren Dialoge zu schreiben, die einen ganz, ganz hohen Anteil Realität haben und gleichzeitig aber eine tolle Überhöhung haben und einen großen Sprachwitz. Und das, finde ich, gibt es sehr, sehr selten im Kindertheater. Da ist nichts kindertümelnd und nichts irgendwie verniedlicht und so, sondern es hat wirklich einen Bezug zur Realität, und trotzdem ist es was ganz anderes als die Realität.
Und woher hat er es?
Er hat zum einen glaube ich da wirklich einfach ein ganz großes Talent dafür und er ist selber Familienvater, seine Frau ist Lehrerin, er ist da auch immer mal wieder mit dabei, also er hat einfach viel Kontakt mit Kindern und in dem Fall war es auch so, wir haben eine Förderung bekommen für dieses Projekt im Rahmen von Nah dran. Das ist ein Förderprogramm des Kinder- und Jugendtheaterzentrums gemeinsam mit der Kulturstiftung des Bundes und also mit der Bundeskulturstiftung, so rum glaube ich, ja, Bundeskulturstiftung. Und Ziel dieser Förderung ist es eben genau diese Verknüpfung noch zu verstärken, indem sowohl die Autoren als auch eben die Kinder eng am Produktionsprozess beteiligt sind. Das hieß in diesem Fall, dass Thilo Reffert gemeinsam mit Tobias Ballnus, unserem Theaterpädagogen, Workshops hier in Schulen gemacht hat im Vorfeld. Und einige der Ideen der Kinder, was in Tralalabad sein könnte, was man zum Beispiel isst in Tralalabad und andere Sachen, die sind da auch direkt eingeflossen ins Stück. Also das war nochmal eine intensivere Zusammenarbeit. Und wir haben jetzt eben über das übliche Maß, was wir sonst haben, darüber hinaus noch mehr Kinderbesuch auf Proben. Wir haben eine Patenklasse dazu, wir haben zusätzlich noch weiteren Probenbesuch. Wir haben die Leseprobe öffentlich gemacht. Das heißt, normalerweise passiert das ja im stillen Kämmerlein, wenn die Schauspieler das erste Mal das Stück laut lesen. Da sitzt das Regie-Team und vielleicht noch ein paar Kollegen aus den einzelnen Abteilungen des Theaters dabei. Und in dem Fall haben wir das geöffnet, hatten da auch eine Schulklasse dabei, die uns eben da auch dann nochmal Feedback geben konnten, ganz zu Beginn der Probenphase. Und ja, das ist toll, wenn man da so viel zurückbekommt.
Wie seid ihr an die Förderung gekommen? Oder war das euer Plan dann auch da schon, diese mehr Transparenz, sage ich jetzt mal, auch da reinzubringen in den Entstehungsprozess?
Also das hat sich sehr angeboten, weil das zum einen eben für Thilo Reffert ein Vorgehen ist, das ihm nicht neu ist, dadurch, dass er eben, wie gesagt, sowieso viel Kontakt sucht und hat zum Zielpublikum und wir eben ja auch immer wieder gerne Kinder auf den Proben haben und ja, wir haben die Ausschreibung gelesen, dachten, das passt alles wunderbar und haben uns einfach darauf beworben und hatten eigentlich gar nicht so große Hoffnung, dass wir das kriegen, weil wir dachten, die wissen doch sowieso, dass wir das Projekt ohnehin machen und es war aber ganz offensichtlich kein Hinderungsgrund und wir haben uns sehr, sehr gefreut und ja, ich finde, das passt auch wirklich einfach gut zueinander.
Dann gibt es da extra Geld dafür dann.
Oder? Genau, das ist und das ermöglicht es uns natürlich auch mit gutem Gewissen so ein Auftragswerk zu vergeben, weil der Autor muss ja auch von irgendwas leben, während er schreibt. Und aus unserem kleinen Etat ist das kaum zu stemmen. Da ist das mehr ein Freundschaftsdienst eigentlich. Und mit dem Hintergrund ja, kann man das beruhigter tun und hat auch kein schlechtes Gewissen, wenn man sagt, nee, also da in der Szene hätten wir schon gerne noch mal was anderes. Oder ja, man liest eine erste Fassung und ja, das ist schon gut, aber das geht noch besser. Und ja, da kann man einfach beruhigter sein und sagen, ja, bitte setz dich da noch mal ran und geh da noch mal rüber.
Weil das ist dann keine Ausbeutung mehr, wenn da Bundesförderung noch dahinter steckt.
Genau. Zumindest keine so schlimme Ausbeutung mehr.
Was habt ihr da für Bühnenbildausstattung?
Wir haben eine neue Kollegin, mit der wir noch gar nicht gearbeitet haben. Britta Langanke heißt sie. Die übernimmt die Ausstattung von Mein Jahr in Tralalabad. Die hat in den letzten Jahren viel in Baden-Baden gearbeitet, in Oldenburg, in Kiel. Und wir haben einige Arbeiten von ihr gesehen, fanden das sehr spannend und freuen uns, dass sie jetzt das erste Mal bei uns auch zu Gast ist. Und die ganze Geschichte erzählt Emilia am Flughafen, in so einer Flughafen-Wartehalle kurz vorm Abflug. Und das war dann auch der Ausgangspunkt für die Bühnenidee. Wir werden eine Art Wartehalle haben in der Werkstatt. Und das sind vor allem viele Sitzreihen, die zum Teil mobil sind und mit denen man eben viele, viele andere verschiedene Situationen entstehen lassen kann, wie sie das Stück erfordern.
Und das ist auch wieder der dramaturgische Kniff, dass man so ein bisschen einen Rückblick dann gestaltet und das Ganze dann passiert.
Ja, wobei die steigen so vollkommen immer ein, dass man währenddessen das völlig vergisst, dass es eine Art Rückblick ist. Also Emilia hat immer wieder so kleine Monologe zwischendrin, in denen sie zum einen ihre aktuelle Situation jetzt im Wartehalle Flughafen beschreibt, als auch eben so ein bisschen kommentiert, was da war und warum und wieso. Das hält so als roten Faden die Geschichte noch stärker zusammen. Aber ansonsten erlebt man tatsächlich einfach den Weg bis dahin mit.
Ist ja jetzt für Kinder ab 6 Jahren.
Genau.
Man hat die Ebene der Freundschaft, man hat die Ebene des Wohingehens, ins Fremde gehen, Abschied nehmen. Aber wie stark ist denn die Ebene der Eltern präsent, auch moderner gesellschaftlicher Alltag mit viel Arbeiten und wenig Zeit für die Familie?
Also die sind schon sehr präsent, weil das eben ein wichtiges Thema ist. Zum einen für Emilia, die sich ja eben mit damit auch auseinandersetzen muss, dass sie das Gefühl hat, dass ihre Eltern zu wenig Zeit für sie haben. Dann gibt es eben auf der anderen Seite ja Renzo, der sich seinen abwesenden Vater her wünscht und der auch mehr familiären Zusammenhang gerne wieder hätte in seinem Leben, wobei Emilia das eigentlich beschreibt, dass sie immer das Gefühl hat, bei Renzo, da sitzen immer alle zusammen am Tisch und essen miteinander und reden miteinander und das sei doch wirklich Familie. Und er sagt ja, das ist alles gut und schön, aber einer fehlt halt immer. Und auch von Linus erfahren wir ein bisschen was über die Familie, Patchwork-Familie. Die Mutter hat einen neuen Freund und kriegt jetzt noch ein Kind. Und Linus weiß gar nicht so richtig, wie er damit umgehen soll. Er sagt immer, er will eigentlich keine kleine Schwester, aber letztendlich, also das erfahren wir auch noch am Ende des Stückes, ist sie dann da und dann ist er natürlich doch ein stolzer großer Bruder, aber also auch das ist alles nicht so einfach, aber wir erfahren das alles eben immer nur aus der Sicht der Kinder und ganz zum Schluss tauchen Emilias Eltern dann tatsächlich auf und das finde ich einen ganz schönen Bogen nochmal, weil man dann nochmal über so auch nochmal auf einer anderen Perspektive gucken kann. Sind die wirklich so, wie Emilia sie beschrieben hat, oder sind die gar nicht so extrem und sind die eigentlich vielleicht doch ganz nett?
Ist es dann vielleicht auch für die erwachsenen Zuschauer dann nochmal diese Ebene mit den prekären Arbeitsverhältnissen und Flexibilität auf Teufel komm raus ein bisschen?
Auf jeden Fall. Also es steht nicht im Vordergrund, aber die Ebene gibt es auf jeden Fall und ich glaube, wenn man diesen Blick hat als Erwachsener, dann wird man da vieles auch dazu sehen. Also es kommen halt immer so kleine Sätzchen da drin geschreut. Es ist zum Beispiel die Frage, was Emilias Eltern da eigentlich machen müssen in Tralalabat und sagt, ja, die bauen da halt irgend so ein Werk wieder auf. Und vor allem, ja, wieso war da Krieg? Nein, die bauen es hier ab und da wieder auf. Also vermutlich eher günstigere Produktionsmittel, die da eine Rolle spielen, als wirklich Wiederaufbau. Und ja, so kleine Anhaltspunkte kriegt man. Also sie scheinen irgendwie auf jeden Fall eher im wirtschaftlichen Bereich tätig zu sein als im karitativen.
So könnt ihr im Kindertheater noch Globalisierungskritik unterbringen.
Ja, ein kleines bisschen.
Ist das dann gut für die Seele?
Ach ja, mal gucken.
Mein Jahr in Tralalabat ab 7. Dezember und dann auch wieder mit vielen Vormittagsvorstellungen.
Auf jeden Fall wird einige Vormittagsvorstellungen geben und das ist aber sicherlich ein Stück, was wir auch viel am Nachmittag, am Wochenende spielen werden, weil ich finde, es ist wirklich ein absolutes Familienstück. Wir haben es konzipiert so für die ganze Grundschule, also auf jeden Fall so zwischen 6 und 10, 11 ist man da, glaube ich, auf jeden Fall richtig, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man da mit der ganzen Familie reingeht, dass man durchaus auch ein bisschen älter sein darf und da immer noch was davon hat. Und ja, Thilo Reffert ist einfach ein toller Autor und es ist eine tolle Komödie auch und ist sehr viel Schauspielerfutter. Also ich glaube, da gibt es viel zu gucken.
Ja, viel Fantasie, vor allem beim Essen. Ne? Auch,
ja, ne? Auch. Und inszeniert Marion Schneider-Bast, die ja im Abendspielplan, also für die Erwachsenen im LTT, schon einiges inszeniert hat. Jetzt ihre erste Arbeit fürs Kinder- und Jugendtheater.
Ist da auch ein bisschen Austausch immer mal wieder da?
Immer mal wieder. Also es ist hängt sehr von den einzelnen Personen ab. Es hat sich in dem Fall so gut ergeben, dass Marion immer sehr an unserer Arbeit interessiert war und wir immer sehr an den Sachen, die sie gemacht hat. Und jetzt hat es das erste Mal geklappt, dass wir das zusammen machen können.
Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg in den letzten 2 Wochen vor der Premiere.
Dankeschön.
Dass alles gut geht und die Kritiken stimmen und die Leute und vor allem auch die Zuschauer und die Kinder begeistert sind. Mein Jahr in Tralalabat ab 7. Dezember im Kinder- und Jugendtheater des LTT. Das war's auch schon wieder mit dem Lokalmagazin am heutigen Montag. Vielen Dank, Susanne, dass du da warst.
Gerne.
Immer wieder gerne.